Seid ihr alle ready auf so einen Song? Müsste man jetzt eigentlich eine Wanderung machen?
So, guten Morgen. Simon hat ja schon gesagt, der Thomas macht es heute kurz, also hat er sich gleich wieder hingesetzt. Nein, ich mache nur Spaß. und zwar sind mir gestern in der Diskussion noch so zwei Punkte wichtig geworden, auf die ich kurz eingehen wollte, bevor Thomas dann tatsächlich noch weitermacht. Und ich habe mir gedacht, ich habe jetzt den Mut und stelle mich nach vorne und gehe jetzt nochmal drauf ein. Und zum einen war das der Punkt, dass ich den Eindruck hatte, da kam so ein bisschen ein Leistungsdruck hoch. Wie kann das sein? Jetzt muss ich ja was machen mit diesem, meine Gedanken gefangen nehmen, stop, check und operate. Ich dachte, Gott macht das alles. Und der zweite Punkt war, dass ich den Eindruck hatte, da kam auch so ein Druck hoch in einem, was das bedeutet, in Jesus zu sein. Dass man den Eindruck hat, ich muss immer perfekt sein, ich muss das eigentlich fühlen, in Jesus zu sein. Und nur dann kann ich ja das auch annehmen, was er mir geben will. Und habe ich gedacht, das möchte ich so nicht stehen lassen, ich möchte noch kurz was dazu sagen. Und zu dem ersten Punkt mit dem Leistungsdruck, wie kann es sein, ich muss auch noch was machen und Gott macht nicht alles. Da ist mir ja Folgendes eingefallen, beziehungsweise ich stelle euch jetzt mal zwei Fragen. Die erste Frage war, und die müsst ihr gut beantworten, weil das haben wir schon durchgenommen, das war, wie wird man ein Kind Gottes? Was, oder müssen wir was machen, um ein Kind Gottes zu sein? Und ihr habt schon geantwortet, vielleicht kann jemand nochmal bitte antworten? Ja, sagen, wir müssen glauben. Wir müssen glauben, dass dieser griechische Restaurantbesitzer, der Evangelistos, okay, dass das, was der gesagt hat, was wir gehört haben von Jesus, vom Kreuz, dass das die Wahrheit ist. Also müssen wir was tun, ja oder nein? Ja, wir müssen glauben. Wir müssen es annehmen. Okay, wir können es ja hören und nicht annehmen, aber wir müssen es annehmen. Das war die erste Frage. Die zweite Frage war, wer ist Jesus? Ja, was noch? Bitte? Ich mache es vielleicht kurz, dass Thomas noch dran kann. Ihr habt alle recht, auf jeden Fall. Aber er ist auch noch Gottes Wort. Okay? Und um es kurz zusammenzufassen, was Thomas uns hier gesagt hat die ganze Zeit. Es geht nicht nur darum zu glauben, die Botschaft vom Kreuz, und das ist das Wichtigste, damit wir errettet werden. Versteht mich nicht falsch. Aber es geht darum zu glauben dem ganzen Wort Gottes. Und Jesus ist das Wort Gottes. Und das ist das, was, wie gesagt, ich versuche es jetzt zu sagen, das ist die Zusammenfassung. Wenn wir zum Beispiel Probleme haben mit Minderwertigkeit, ich fühle mich minderwertig, dann weiß ich, das Wort Gottes sagt, wie wertvoll ich bin, wie geliebt ich bin. Und das ist es, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen es einfach nur genau so, wie wir die Botschaft vom Kreuz angenommen haben, den Rest vom Wort auch annehmen. Und normalerweise ist es so, wenn wir uns bekehrt haben, da können ja zum Beispiel Leute kommen und sagen, hey, was du da glaubst, ist Blödsinn. Normalerweise haben wir da unser Loch gedrillt, wie ich das gestern gesagt habe. So schnell reißt uns da keiner raus. Wir wissen, was wir glauben, wir wissen, Jesus gibt's, und dann bleiben wir dabei. Dann kann viel kommen, dass jemand anders kommt und uns das Gegenteil sagen will. So schnell lassen wir uns da von dieser Position nicht wegschieben, oder? Es sei denn, man hat eine Glaubenskrise, aber das ist jetzt wieder was anderes. Und genau so können wir uns dann feststellen und sagen, ich glaube dem Rest vom Wort auch noch. Also nicht nur die Botschaft vom Kreuz, sondern das ganze Wort. Ich nehme es an für mich. Ich weiß nicht, ob das hilft. Aber ich denke, das ist auch so ein Bild, wenn man zum Beispiel, die meisten von euch haben Kinder. Und am Anfang, die rufen uns zu jeder Kleinigkeit und Mama, hilf. Und wir setzen uns ein, und das ist ja auch richtig so. Aber wir freuen uns auch, wenn die Erwachsener werden, wenn wir ihnen dann was vermittelt haben und wir merken, die setzen es dann um, diese Werte, das, was wir ihnen gegeben haben. Und immer in Abhängigkeit von Gott dürfen wir dann auch aufstehen und sagen, und nicht immer rennen, Gott, hilf mir jetzt, versteht mich nicht falsch, er soll uns ja auch immer helfen. Wir brauchen seinen Glauben, seine Hilfe dafür. Aber wir können tatsächlich aufstehen und sagen, hey, ich habe das gelernt, das ist Gottes Wort, das ist die Wahrheit. Ich stelle mich drauf und ich darf jetzt einfach das annehmen. Ich selber die Gedanken gefangen nehmen. Und dann weiß ich nicht, ob das jetzt hilft, aber ich hoffe, es hilft ein bisschen zu sehen, es ist da nicht so eine große Arbeit. Es ist ähnlich wie bei der Botschaft vom Kreuz. Das habe ich im Glauben angenommen, ich nehme den Rest auch noch an. Ich nehme nicht nur das eine an und bleibe vor dem Kreuz stehen. Ich gehe ein Stück weiter, ich gehe in sein Königreich und nehme den Rest auch noch. Ich hoffe, das hilft ein bisschen. Und das Zweite, und wenn nicht, Thomas, du machst weiter, weil ich habe den Eindruck, die gucken mich komisch an. Jetzt war ich schon mutig, herzukommen. Ah, okay. Das Zweite war mit diesem Druck, in Christus zu sein. Das heißt, dass man den Eindruck hat, ich muss perfekt sein, um in Christus zu sein. Und dann habe ich mir auch gedacht, als Mama oder als Eltern, dürfen eure Kinder in euer Haus eure Liebe annehmen, zu eurem Kühlschrank gehen, nur wenn sie perfekt sind, wenn sie sich gut benehmen, wenn sie euch umarmen die ganze Zeit und zeigen und ständig mit euch reden? Nein. Also ich hoffe zumindest, dass nein. Und genau das muss euch bewusst sein. Gott liebt uns so sehr. Okay? Wir können auch, wenn wir mal 364 Tage, wenn wir da nicht so richtig uns benommen haben, trotzdem wissen, er liebt uns so sehr. Er würde uns jetzt nicht den Kühlschrank, damit meine ich die Versorgung, die Liebe und alles weitere verweigern, nur weil wir nicht so uns benommen haben, wie wir denken, religiös denken, wir müssten. Die Liebe ist da und es ist so wichtig, das zu wissen. Das ist so das Fundament, okay? Und dann aus dieser Liebe trotzdem nicht nur da stehen lassen, sondern sagen, und weil ich weiß, ich bin geliebt, darf ich jetzt diese Schritte tun? Versteht ihr, was ich meine? Hauptsache, die Beziehung ist da. Ich muss nicht perfekt sein, aber ich kann in diese Liebe rein, ich kann einfach die Gewissheit haben, auch wenn ich mich jetzt mal nicht benommen habe, ich darf trotzdem hin, mich lieben lassen. Ich darf trotzdem mir das nehmen, was er mir verheißen hat. Und jetzt gebe ich ab.
Klopft gerade ein bisschen, aber es ist tatsächlich was ich noch dazu sagen wollte. Jetzt hoffe ich, dass ich es gut ausdrücken kann. Ich finde, manchmal ist es auch, ist es genau, aber auch dieser Leistungsdruck und diese Liebe, wo ich das Gefühl habe, man hat es auch ein bisschen verkehrt. Auch so ein Verdreher manchmal im Denken drin. Und zwar, dass ich, Moment, ich krieg's gleich, dass ich das Gefühl habe, manchmal kann man auch in falsches Denken reinkommen, dass man sagt, okay, oder anders. Ich fange es an, ich bin auch leistungsgetrieben groß geworden, so quasi, wenn ich was tue, dann bin ich geliebt. Und das ist eine ganz große Lüge bei Gott. Aber ich glaube, die kann uns auch manchmal wirklich, wirklich hindern, die Liebe anzunehmen. Weil wir enttäuscht werden, wenn wir feststellen, dass das, was ich getan habe, nicht ausreicht. Also, dass ich feststelle, ich habe mir Mühe gegeben, in Beziehungen zu investieren. Ich habe das getan und ich merke, das kommt nicht zurück. Da kriege ich keine Liebe für. Also, ich kann mir so einen Arsch aufreißen und ich kriege weder Liebe noch ein Fünkchen Anerkennung. Und das macht was mit uns. Das ist was, was wir ganz häufig, glaube ich, erleben auch, dass wir, gerade wenn wir halt das so aufgewachsen sind, ich tue was und dafür und dann bin ich geliebt. Also ich muss was tun. Ich bin nicht einfach so geliebt, sondern ich sollte angepasst sein, ich sollte mir Mühe gegeben haben, ich soll funktioniert haben und dann kriege ich das zurück. Und wenn das nicht ist, wenn wir das erleben in unserem Leben, dass das nicht funktioniert, dann haben wir, glaube ich, auch oft eine wirklich große Schwierigkeit, das anzunehmen von Gott. Und dieses das wirklich zu verstehen, dass es gar nicht drauf ankommt, was ich getan habe, sondern oder tue, sondern dass ich wirklich nur um meinetwillen geliebt bin. Und das ist sowas, wo ich glaube, auch voll wichtig ist, und ich glaube auch tatsächlich auch hier in der Gemeinde jetzt nochmal in dem Kontext, wo wir hergekommen waren, auch da waren bestimmt einige, die auch getan haben oder auch immer wieder tun und dann das Gefühl haben, es wird nicht gesehen, es gibt keine Anerkennung dafür, man kriegt nichts zurück. Und auch da kann man total enttäuscht werden. Und ich glaube, das geht ganz, ganz schnell, dass wir das dann auch projizieren auf Gott auch. Und der sieht es ja auch nicht, er kennt das auch nicht an. Weil das, so fühlt sich es an, wenn wir keine Anerkennung für das kriegen, was wir tun, dass es sich auch schnell anfühlt, wenn Gott dann auch nicht noch redet und irgendwie eingreift, dass es sich anfühlt, ja, noch nicht mal Gott sieht das, was ich gemacht habe. Und noch nicht mal er gibt mir die Anerkennung dafür. Und da dann wegzukommen und zu sagen, oder das wirklich zu verstehen, klar, es geht darum, ich nehme es an, aber grundsätzlich ist einmal dieses, bei Gott, ich muss wirklich gar nichts tun. Und selbst wenn ich mir einen Arsch aufreiße, ich werde nicht geliebt dafür, was ich getan habe, was ich tue, sondern einfach nur ich. Also da, das ist diese es bringt nichts. Ich kann weniger machen, ich kann gar nichts machen, ich bin geliebt. Und dass das auch so, dass das ein großer Punkt ist. Und dass auch da, wo wir merken, wir sind in Beziehungen, wo wir investiert haben und das ist total verletzend, da nichts zurückzukriegen, auch den Mut haben zu sagen, okay, ich will das ausblenden, also nicht ausblenden, aber ich will es vergeben auch, wo andere mir vielleicht wehgetan haben oder auch mich immer noch verletzen, weil sie mir nicht die Anerkennung geben und ich will mich wirklich ganz in das reinfallen lassen, dass ich bei Gott wirklich einfach nur sein darf.
Ja, vielen Dank. So, jetzt habe ich die schwere Aufgabe, das Ding irgendwie zu landen. Ich will jetzt auch nicht zu viel wiederholen, ehrlich gesagt. Ein Punkt, den wir bisher noch nicht angesprochen haben, den ich trotzdem noch anreißen will, ohne dass ich jetzt gleich wieder ein riesiges neues Fass aufmache. Wir haben gestern ja gehört, dass Jesus will, dass wir ihn verherrlichen und dass die Menschen um uns herum seine Herrlichkeit durch uns sehen. Deswegen hat unsere Identität nicht nur was zu tun mit Jesus und mit mir, sondern es hat auch indirekt was zu tun mit meinem Umfeld, die auch davon profitieren, wenn ich meine Identität in Jesus verstehe. Und jetzt kennt ihr ja, ich habe es bei der DMG schon gesagt, deswegen die Kollegen, die erkennen jetzt das wieder. Ihr kennt ja das Tote Meer in Israel. Und warum ist denn das Tote Meer tot?
Chuck Norris, kennst du? Der hat's erschlagen.
Ah, okay. Okay, also dich frage ich nicht mehr. Sonst noch eine Idee? Genau, der Salzgehalt ist zu hoch. Und jetzt ist die nächste Frage, warum ist der Salzgehalt so extrem hoch, dass alles tot ist in dem Wasser? Genau. Und viele von euch haben das ja schon mal gehört, dass das auch ein Bild ist für einen Christen, der empfängt, immer nur von Gott empfängt und der auch dadurch salzig wird, weil wir haben ja den Auftrag, Salz und Licht zu sein, wir empfangen das Salz von Gott. Aber wenn wir nie was weitergeben, dann geht es uns wie dem Toten Meer, dass immer mehr Salz kommt, aber es fließt nichts ab. Und das ist eben so ein Bild für einen Christen, der einfach nichts weitergibt von dem, was er empfangen hat. Und dadurch werden wir sowas von übersalzig, jetzt in dem Bild gesprochen, dass in unserer Umgebung auch kein Leben mehr möglich ist. Und wir bleiben jetzt bei dem Bild des Wassers und kommen zurück auf Johannes 7,38, worüber es ja schon hatten die letzten Tage, wo Jesus eben davon spricht, dass Ströme lebendigen Wassers aus uns herausfließen. Aus unserem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und im nächsten Vers sagt uns der Johannes, was Jesus da eigentlich gemeint hat, als er das gesagt hat. Und dann wird klar, es geht hier um den Heiligen Geist. Jesus hat hier den Heiligen Geist angesprochen. Er hat genau das angesprochen, was bei der Wiedergeburt passiert, nämlich dass der Heilige Geist kommt, unseren Geist neu macht und dadurch dann diese Ströme lebendigen Wassers in uns fließen. Und das Ziel, haben wir ja gehört, was das Ziel ist, dass dadurch, durch dieses Leben, was dann aus uns rauskommt, andere Menschen Jesus in uns begegnen. Und jetzt kommen wir eben zu einem Schlüssel, der jetzt auch wieder was zu tun hat mit Leistung. Jesus hat ja gerade nicht gesagt, ihr müsst gucken, dass ihr irgendwie hier Wasser produziert und dann dieses lebendige Wasser zu den Menschen bringt. Das hat er ja gerade nicht gesagt, sondern er hat gesagt, Ströme lebendigen Wassers werden aus euch herausfließen. Das hört sich für mich so an, als müsste man eher aufpassen, dass es nicht so ist, als würde das automatisch gehen, als wäre da richtig Druck dahinter. So hört sich das für mich an. Und da hatte ich jetzt eine Begebenheit, die mir das auch nochmal richtig vor Augen geführt hat. Wir waren als Familie Richtung Bayern unterwegs mit dem Auto, auf der Autobahn. Und auf einmal, also unsere beiden Kinder waren auf dem Rücksitz, und auf einmal höre ich von hinten total hysterisches Schreien. Und ich schaue in den Rückspiegel und dann sehe ich, wie so eine Wasserfontäne hinten auf dem Rücksitz hochgeht. Und die Noemi ist total ausgerastet und schreit rum und ich sehe, wie hinten die Wasserbrühe bei dem Seitenfenster runterläuft. Und was passiert ist, wir haben beide Kinder dabei und jedes Kind hat seine eigene 2 Liter Mineralflasche mit Kohlensäure. Und dass die Noemi verhindert, dass ihr Bruder aus ihrer Flasche trinkt, hat sie mit einem Kugelschreiber versucht, ihren Namen drauf zu schreiben auf die Mineralwasserflasche und dabei hat sie aber zu fest gedrückt. Und dann war ein Loch in dieser Flasche und es gab eben diese Fontäne, die hinten durchs ganze Auto gespritzt ist. Als ich das gecheckt habe, was das Problem ist und diese Fontäne gesehen habe, mein erster Gedanke ist, ich mache das Fenster aus und schmeiße die Flasche beim Auto raus. Aber mir war dann schnell bewusst, dass das keine gute Idee ist und habe dann Warnblinker reingemacht und habe das Auto langsam Richtung Seitenstreifen gelenkt und auf einmal war Totenstille im Auto. Und ich denke mir, was ist jetzt los? Guck in den Rückspiegel, nichts mehr, alles ruhig. Und ich sage zu Noemi, Noemi, was ist los? Und sie sagt, ich habe bloß den Finger aufs Loch gelegt. Also sie hat nur den Finger auf das kleine Löchlein gelegt und dann die Flasche ein bisschen gedreht und der ganze Spuk war vorbei. Und dann habe ich mir gedacht, meine Güte, was ist das für ein geniales Bild, was in uns los ist. Es ist der Heilige Geist, der da ist, ohne dass ich groß anschieben muss, ohne dass ich mich jetzt anstrengen muss, sondern er ist die Quelle, er hat den Druck und er will raus. Und wir müssen vielleicht nur ihm aus dem Weg gehen, wir müssen vielleicht nur unseren Finger wegnehmen. Das ist vielleicht oft alles, was wir tun müssen. Und wir sind es aber so gewohnt, dass wir denken, wir müssen Wasser sammeln, wir müssen es aufstauen, hochpumpen mit großen Pumpen, dann mit großen Schläuchen müssen wir es irgendwie zu den Menschen kriegen. Aber vielleicht sagt Jesus einfach zu uns, tu einfach den Finger vom Loch, lass mich fließen zu den Menschen. Also das war für mich nochmal so ein Bild, um das zu verstehen, auch mit dem Leistungsdruck, dass es vielleicht doch viel einfacher ist, als wir uns das denken, weil Jesus eben eine Quelle ist. Und die, eine Quelle, die hat automatisch Druck. Da brauchen wir nicht Druck aufbauen, sondern die Quelle selber, die hat die Power, die hat den Druck. Und dann noch ein Punkt. Wir haben gestern auch schon drüber geredet. Der Teufel will natürlich unbedingt vermeiden, dass die Christen ihre Identität verstehen. Weil er weiß, wenn jeder Christ, der hier auf der Welt existiert, ein gutes Verständnis von seiner Identität hat, dass sich dann die Dinge schlagartig ändern würden. Also, ja, die Welt wird einfach anders aussehen, wenn das so ist. Und deswegen weiß der Teufel genau, dass er da ansetzen muss. Und dass er, wenn er uns in unserer Identität verwirren kann, dass er dadurch Land gewinnt. Und er hat ja sogar bei Jesus das versucht. Er hat ja Jesus versucht herauszufordern und zu verwirren in Bezug auf seine Identität. Er kennt die Geschichte, wo der Teufel zu Jesus sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch Brot aus den Steinen, dann stürz dich doch runter von diesem Turm. Aber Jesus hat den Teufel natürlich sofort abblitzen lassen. Bei Adam und Eva hatte der Teufel mehr Erfolg. Wir haben ja gestern schon drüber geredet. Da haben Adam und Eva angebissen, weil sie sich haben verwirren lassen in Bezug auf die Identität, die sie von Gott hatten. Und genauso ist es eben bei uns, dass wir immer wieder in der Gefahr stehen, dass der Teufel uns einfach verunsichert, was unsere Identität betrifft. Und ihr könnt jetzt zum Beispiel Gedanken haben, dass alles, was wir so an Bibelstellen gelesen haben, so mit, wir sind eins in Christus und er lebt in uns und wir sind Teilhaber der göttlichen Natur, dass so der Gedanke kommt und dass das ja alles irgendwie übertrieben ist. Dass der Paulus vielleicht irgendwie übertreibt. Und ich hatte während meinem Theologiestudium einen Professor, der war Experte für paulinische Theologie, also so ein Paulus-Experte. Und der hat gesagt, seine Kernessenz war von seinem Paulus-Studium, das er, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte in seinem Leben gemacht hat, seine Kernaussage war, der Paulus, der neigt einfach zum Übertreiben. Und er hat gesagt, er würde sich so gern wünschen, dass er irgendwann dem Paulus begegnet, weil dann würde er zu ihm sagen, Paulus, komm doch einfach mal runter auf den Boden der Realität. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ja interessant, dass der Theologe das so viel besser weiß, als der Paulus selber das wusste. Nur wieder ein Beweis dafür, dass der Teufel einfach schlau ist und er sucht sich seine Einfallstüren, wie er den Leib Christi einfach verwirren kann in Bezug auf die Identität. Also die Wahrheit ist, Jesus hat den Teufel besiegt am Kreuz, der gleiche Jesus lebt in uns. Die Ströme lebendigen Wassers, die fließen aus uns heraus, egal ob wir es wahrnehmen oder nicht. Das ist die Situation. Und auf dieses Wort können wir bauen und können tatsächlich Jesus rauslassen. Und das machen wir eben genau da, wo wir hingestellt sind. Genau da, wo wir heute sind, in dem Umfeld, wo wir heute sind, genau da, stellen wir uns hin in der Abhängigkeit von Jesus und lassen ihn wirken in uns und durch uns. Amen. Und jetzt würde ich eine letzte Aufgabe euch austeilen. Und das ist jetzt, dass ihr so in dem Hinblick, mit dem Hintergedanken, wie denn andere Menschen davon profitieren, dass wir unsere Identität verstehen, Wie könnte das denn aussehen? Oder andersrum, das, was ihr jetzt verstanden habt über die Identität, wie könnt ihr denn damit jemand anders segnen? Und da kriegt ihr jetzt noch einen Kugelschreiber und einen Zettel. Der ist da unten. Könnt ihr das vielleicht austeilen? Und dass sich einfach jeder noch mal kurz überlegt für ein paar Minuten, wie kann ich jetzt als Kind Gottes mit dem, was ich jetzt weiß, ein Segen sein für jemand anders? Lass uns doch zum Abschluss einfach nochmal sammeln, was sind die Punkte, die euch jetzt wichtig geworden sind an diesem Wochenende. Kann jetzt irgendwas sein, was ihr vielleicht auf dem Zettel geschrieben habt oder auch nicht, was euch selber betrifft. Was nehmt ihr jetzt mit von diesem ganzen Thema? Was nehmt ihr mit in die nächste Woche, in die Zukunft? Jetzt müssen wir das nicht hier mit Mikrofon machen, sondern wir können es vielleicht einfach auch so im Sitzen machen.